Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Vivian Perkovic.
Und mit Ihnen. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Sie haben es gerade gehört, der ukrainische Präsident Zelensky ist heute beim amerikanischen Präsidenten Trump zu Gast, um über einen Frieden in der Ukraine zu beraten. Und Trumps Ziel für die Treffen heute Abend, das hat er in der Pressekonferenz schon gesagt, ist:
I love the Ukrainian people, but I love all people. I love the Russian people. I love them all. I want to get the war stopped.
Also Trump möchte den Krieg stoppen. Er liebt die Ukrainer, er liebt die Russen, er liebt alle. Aber nicht nur mit dem ukrainischen Präsidenten berät Trump über den Preis für einen Frieden mit Russland. Auch eine Reihe europäischer Staatschefs, die EU-Kommissionspräsidentin und der NATO-Generalsekretär sind gekommen. Und gerade eben meldet Reuters, hat ein EU-Diplomat der Agentur bestätigt, dass Trump die Gespräche unterbrochen hat mit den EU-Staatschefs und Zelensky, um mit dem russischen Präsidenten zu telefonieren. Wir sprechen gleich über seine und die Begegnung, also über Trumps Begegnung mit den EU-Chefs und mit Zelensky und darüber, was sich nonverbal schon bei den Pressekonferenzen hat ablesen lassen. Und außerdem betrachten wir das neue künstlerische Leitungsteam für die Documenta 16 genauer. Das hat nämlich die Kuratorin Naomi Beckwith heute vorgestellt. Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz, der französische Präsident Emmanuel Macron, der britische Premierminister Keir Starmer, die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni, der finnische Präsident Alexander Stubb, EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und NATO-Generalsekretär Mark Rutte sind nach Washington gereist, um heute vor und nach dem Treffen von Wladimir Zelensky und Donald Trump den einen zu beraten und mit dem anderen möglicherweise weiter zu verhandeln. Wir als Radio, das sich der Kultur widmet, betrachten jetzt erstmal die Performance, die Inszenierung dieses Gipfels. Und darüber spreche ich mit dem Medienwissenschaftler Christian Schicher. Schönen guten Abend.
Hallo Frau Perkovic.
Donald Trump hat ja auch durchaus oberflächliche Interessen. Das zeigt auch die Frage des ehemaligen Fox News Moderators Brian Glenn Wilson, der jetzt bei einem rechten Portal als Reporter arbeitet. Der hatte Zelensky bei seinem Besuch im Februar im Oval Office noch gefragt, warum Zelensky keinen Anzug trage. Und auf der Pressekonferenz heute Abend hat er Zelensky für seinen Look gelobt. Wir hören mal rein, was Brian Wilson dazu ihm gesagt hat.
First of all, Mr. President Zelensky, you look fabulous in that suit.
I said the same thing.
Yeah, look, you look good.
I said the same thing.
Yeah.
Isn't that nice? That's the one that attacked you last time. See, now he's
I remember that.
I apologize to you. You look wonderful. No, my first question for you, President Zelensky.
But in the same suit. You see, I changed your
mind. Maybe yours is much better than mine.
Das ist die Szene aus der Pressekonferenz von Trump und Zelensky. Und Brian Glenn Wilson sagt Zelensky, er sehe super aus. Und dann sagt Trump, das ist übrigens der, der sie letztes Mal attackiert hat, als sie keinen Anzug getragen haben. Und dann sagt Zelensky, ja, immerhin trägt er jetzt einen Anzug und der Reporter immer noch denselben Anzug, den er beim letzten Mal anhatte. Und Trump sagt, ja, ich habe zu ihm genau dasselbe gesagt. Er sieht super aus in dem Anzug. So, was glauben Sie, hat so eine Oberflächlichkeit für eine Wirkung auf das Gespräch gehabt, das Trump und Zelensky im Anschluss an die PK geführt haben?
Ja, das Ganze soll eine gewisse Komik, eine gewisse Schlagfertigkeit, einen gewissen Witz erzeugen. Gerade weil das erste Gespräch eben so desaströs gelaufen ist, versucht man daran anzuknüpfen und eine gewisse Lockerheit zu erzeugen. Das ist ein Stück weit verständlich, auch so ein bisschen Business Talk. Das zieht sich ja auch weiter durch Komplimente aller Art während des gesamten Abends und ständigen Danksagungen. Aber insgesamt ist es natürlich der Ernsthaftigkeit des Themas überhaupt nicht angemessen.
Jetzt kann ich mich, also es gibt, so eine Reihe in dieser Pressekonferenz von Sachen, die nicht richtig angemessen waren. Trump rantet über Biden ab, er beschwert sich über die schlechte Publicity, die er in der Presse immer bekommt. Und ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, als Zuschauerin bei so einer Operation am offenen Herzen sozusagen, so nah dran gewesen zu sein an der Atmosphäre zwischen Staatschefs vor zumindest für den einen, für Selenskyj, der wichtigsten Verhandlung seines Lebens und einer immanent wichtigen Verhandlung für die ganze Ukraine. Und dann muss der eben noch zuhören, wie Trump die ganze Zeit auch über andere Themen, über amerikanische Innenpolitik spricht oder zum Beispiel die Abschaffung der Briefwahl, die er plant, kommentieren zu müssen. Inwiefern beschädigt denn so eine Inszenierung, so eine Aufführung, den Respekt vor solchen Verhandlungen, vor dem Protokoll? Wie sehr verschiebt das Prioritäten?
Ja, es zeigt im Grunde genommen, dass Donald Trump sich nur für eine Person interessiert, für sich selber. Also er ist da ja offensichtlich angefressen, weil die Presse ihn, weil die Medien ihn attackieren und dass das in diesem Rahmen eigentlich überhaupt keine Rolle spielen sollte, sondern dass es darum geht, letztendlich einen dramatischen Krieg zu beenden. Das scheint ihm offensichtlich gar nicht so wichtig zu sein. Er schweift permanent ab, er kommt von Höchstgen auf Stöckgen. Es werden ihm natürlich auch die entsprechenden Fragen gestellt, aber die Ernsthaftigkeit dieses Themas wird dadurch komplett ausgeblendet.
Und nach der Pressekonferenz mit Wladimir Selenskyj und dem Gespräch mit Selenskyj gab es dann ein Gruppenbild mit den EU-Staatschefs, der EU-Kommissionspräsidentin und dem NATO-Generalsekretär samt Pressekonferenz. Das hat wie eine Parade vor dem Kaiser ohne Kleider gewirkt, in der alle Trump loben für die Vermittlung, damit er bloß nicht pampig wird. Was haben Sie denn in dieser Pressekonferenz, in der Trump jeden Einzelnen vorgestellt hat und dann auch jedem die Möglichkeit zu einem Statement eingeräumt hat. Was haben Sie da für eine Strategie der EU und der NATO herausgelesen? Weil die haben sich ja alle vorher mit Selenskyj auch beraten.
Ja, das war ganz interessant zu beobachten, weil zunächst also die permanente Dankbarkeit eine Rolle gespielt hatte. Also Donald Trump hatte sich ja auch erstaunlich gut im Griff. Er hat ja alle seine Gesprächspartner gelobt. Also mit Frau von der Leyen wurde ein Big Deal abgeschlossen und also jeder bekam im Grunde genommen ein Kompliment, was er natürlich dann auch direkt wieder zurückgegeben hatte. Also dadurch wurde schon eigentlich wesentliche Redezeit vergeudet, um da eine wechselseitige Lobhudelei zu machen. Man sieht im Grunde genommen, wo die Macht ist. Und die Angst vor einem Eklat, die Angst vor einer Auseinandersetzung, und die Eklats hat es ja schon gegeben in anderen Kontexten, uns hat ja auch Selenskyj getroffen, ist offensichtlich so groß, dass man eigentlich nur durch diesen Abend kommen möchte, ohne dass irgendwas passiert. Und das ist natürlich schon hochgradig bedenklich.
Jetzt gab es in der ersten Pressekonferenz mit Selenskyj und Trump eine Botschaft, die Selenskyj mitgebracht hat, einen Brief von seiner Frau Olena Selenskaja an Melania Trump, weil eben Melania Trump einen Brief vorher an Präsident Putin geschrieben hat, indem sie Putin auffordert, sich um die ukrainischen Kinder zu kümmern oder vielmehr sie wieder zurückzugeben. Welche Rolle spielen denn diese Briefe dieser Frauen, welche Rolle spielen denn die ukrainischen Kinder in diese Pressekonferenzen? Weil Ursula von der Leyen hat das auch nochmal angesprochen in ihrem Statement.
Ja, das ist insofern interessant, weil dadurch natürlich die emotionale, also gewissermaßen weibliche Note hier eine Rolle spielt. Aber wenn man sich anhört, wie Trump darauf reagiert hat, kommt man eigentlich nicht zu dem Ergebnis, dass da Empathie, Mitgefühl eine besonders große Rolle bei ihm spielt. Also er hat sich ja permanent im Ungefähren auch ausgedrückt. Er ist nicht konkret geworden. Das Ganze war blumig, freundlich und eigentlich für alle Beteiligten, zumindest die sich das angeguckt haben, fast unerträglich, weil die Dimension der Grausamkeit dieses Krieges hier kaum eine Rolle spielt. Also es geht eigentlich nur wie in so einem typischen Business-Talk darum, dass man sich da mit lockeren Ansagen und vorsichtigen Forderungen artikuliert, aber Substanz hatte das Ganze überhaupt nicht.
Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz war in seinem Statement zwar auch noch vorsichtig, aber ist doch wenigstens ein Stückchen nach vorne geprescht. Er hat nämlich nochmal betont, wie wichtig ein Waffenstillstand für die Friedensverhandlungen sei. Und er hat nochmal betont, dass komplexe Verhandlungen bevorstehen, nachdem Donald Trump ihn vorgestellt hat und für seine Urlaubsbräune gelobt hat, auf die er neidisch war. Trump hat dann aber später beides sozusagen dismissed. Waffenstillstand, ja, kann sein, und kompliziert sei das Ganze doch eher nicht so. Hören wir mal rein.
So we're going to be meeting for a while and we're going to discuss some of the issues. And I don't think there's any issue that's overly complex. It's at a point now where people want to do things. I really do believe. I've known him for a long time. I've always had a great relationship with him. I think that President Putin wants to find an answer too.
Also Präsident Putin, der wolle auch eine Antwort, sagt Donald Trump, und er glaubt nicht, dass das so kompliziert sein wird, da jetzt Friedensverhandlungen zu führen, weil beide Seiten ja daran interessiert sind. Teilen Sie Donald Trumps Einschätzung, Herr Schicher?
Nein, weil Donald Trump ein klassischer Geschäftsmann ist, ein Businessmann, der im Unterhaltungsfernsehen was präsentiert hat und in einer begrenzten Sendezeit Botschaften dargelegt hat. Politik funktioniert aber anders. Also Politik ist eben ein mühsames Geschäft, wo eigentlich Verhandlungen über einen langen Zeitraum in einer sehr komplexen Atmosphäre geführt werden. Und am Ende sind die Staatschefs eigentlich dafür zuständig, das Ganze dann zu unterzeichnen. Und Donald Trump hat, glaube ich, diesen Fehlschluss übernommen, dass er denkt, er könnte wie im Business da lockere Deals machen, und dass das bislang komplett missraten ist, zeigt ja auch die bisherige Amtszeit des Präsidenten.
Ganz herzlichen Dank, Christian Schicher, für das genaue Verfolgen der beiden Pressekonferenzen und fürs bis jetzt Aufbleiben, um mit uns darüber zu sprechen. Schönen Abend.
Danke Ihnen.
In Narva am östlichen Zipfel Estlands findet zum dritten Mal das Theaterfestival Vabaduse statt. Und dort gucken Sie sicherlich auch heute Abend nach Washington und auf diesen Gipfel und zu den Beratungen. Wenn was Neues passiert, sage ich Ihnen übrigens Bescheid. Ich hänge hier intravenös an den Nachrichtentickern. Aber auf diesem Festival sind Produktionen aus Estland und der Ukraine zu Gast, aber auch aus den mittelasiatischen Republiken Kasachstan und Kirgisistan. Und diese Produktionen erzählen auch vom Kampf um Freiheit in den ehemaligen Kolonialgebieten des russischen Riesenreichs. Tom Mustroff.
Die Schlagbäume gehen am Grenzübergang in Narva schon seit Jahren nicht mehr hoch. Die Brücke über den Fluss, die noch immer Brücke der Freundschaft heißt, ist durch Panzersperren blockiert. Nur noch zu Fuß gelangen einige Menschen hinüber. Russinnen und Russen auf dem Weg nach Europa, Einwohner des estnischen Narva, die Familienangehörigen der Schwesternstadt Iwangorod besuchen. Weil nur kleine Gruppen durchgelassen werden, bilden sich lange Schlangen. Eine ähnlich große Menschenmenge schaut nur wenige Meter entfernt der Performance Zero Line aus Pakistan zu. Darsteller in weißen Gewändern überwinden dabei imaginäre Grenzzäune und errichten neue Mauern. Sie erzählen pantomimisch von Grenzkonflikten zwischen Pakistan und Indien. Performance ist Teil des Vabadusev Festivals in Narva. Vabadus bedeutet Freiheit auf Estnisch. Der Name ist Programm.
Ich bin in Narva geboren. Es ist ein besonderer Ort, am Rande der Zivilisation, um mit Huntington zu sprechen. Man sieht hier zwei Burgen, ein schöner Anblick. Aber es gibt einen Grund für die Festungen auf der jeweils anderen Seite. Hier stoßen zwei Machtblöcke aufeinander.
Erzählt Alan Kaldoja, Kurator des Festivals und Mitbegründer des Theaters Vabalava, das Festival beherbergt. Die Festungen, die einen im 13. Jahrhundert von dänischen Besatzern erbaut, die andere im 15. Jahrhundert unter dem Zaren Ivan dem Schrecklichen errichtet, stehen für eine jahrhundertelange Abfolge von Bedrohungen.
In den letzten 500 Jahren estnischer Geschichte gab es stets zwei Phasen. Entweder wurden wir vom russischen Imperium okkupiert, oder es versucht, uns alle 30 bis 50 Jahre zu okkupieren. Und jetzt, nachdem 30 Jahre vergangen sind, geschieht der gleiche Mist wieder.
Estland fühlt sich von Russland bedroht, erst recht durch den Ukraine-Krieg. Der Beginn der Invasion am 24. Februar 2022 fiel ausgerechnet auf den Nationalfeiertag Estlands, was man hierzulande als deutliches Zeichen für Putins Appetit aufs Baltikum wertet. Besonders verzwickt ist die Lage in Narva, denn die übergroße Mehrheit der Einwohner hat Russisch als Muttersprache.
In Narva sprechen nur 2-3% der Einwohner Estnisch. Manche von ihnen sagen uns, dass sie sich nicht wohl dabei fühlen, ihre Muttersprache öffentlich in ihrem eigenen Land, ihrer Heimatstadt, zu sprechen. Weil es Leute gab, die sagten: Könnt ihr nicht Russisch sprechen? Was stimmt nicht mit euch?
Erzählt Piret Jaks. Die Dramatikerin hat für das Festival das Dokumentartheaterstück Internal Climate geschrieben. Sie recherchierte dazu bei ehemaligen Beschäftigten der Fabrik Baltijets. Die stellte zu sowjetischen Zeiten unter anderem Teile der Atombombe sowie Geräte für das Weltraumprogramm her. Nur Menschen russischer Herkunft durften hier arbeiten. Esten galten nicht als vertrauenswürdig. Ein Stück wird von den lustigen Seiten im Sozialismus erzählt, den Kulturabenden im werkseigenen Clubhaus zum Beispiel oder dem Swimmingpool im Betriebskindergarten. Aber auch die negativen Aspekte kommen vor. Krebserkrankungen durch radioaktive Strahlung etwa. Dosimeter wurden an jede Familie verteilt, um sogar im Obst die Strahlenbelastung messen zu können. Die Veranstalter hoffen, gerade mit Stücken zur Lokalgeschichte die russischsprachige Einwohnerschaft zu gewinnen. Das aber ist schwierig, obwohl das Theater seit 2018 existiert und die erste Ausgabe des Festivals 2021 stattfand. Immerhin sind die estnischsprachigen Produktionen auf Russisch und Englisch untertitelt. Eine gute Strategie der Festivalmacher ist, neben Stücken zum Ukraine-Krieg auch 4 Produktionen aus den ehemaligen mittelasiatischen Sowjetrepubliken eingeladen zu haben.
Wir haben Stücke aus Zentralasien, weil diese jungen wie älteren Menschen über Freiheit in russischer Sprache reden, was viele Einheimische hier verstehen. Und sie können auch verstehen, dass man Russisch nicht nur zum Loben des Imperiums und seiner Großartigkeit verwenden kann, sondern auch, um über Freiheit zu sprechen. Und überhaupt ist die Jugend von Narva unser bestes Publikum. Denn die Jugend ist überall gleich. Sie will teilhaben, will etwas über die Welt erfahren und eben nicht andere Menschen umbringen.
Tom Mustroff über das Vabaduze-Festival in Estland. So langsam kommt die Documenta 16 offensichtlich auf die Schiene. Nach den Diskussionen um die antisemitischen Motive auf der Documenta 15 sollte ja eine Findungskommission ein neues Kuratorium suchen. Vorher ist aber die Findungskommission zurückgetreten. Im Juli vergangenen Jahres war dann eine neue Findungskommission gefunden und im vorigen Dezember dann auch die neue Kuratorin verkündet, Naomi Beckwith, die Chefkuratorin am Guggenheim-Museum in New York. Und sie hat heute ihr künstlerisches Team vorgestellt, das dann die Documenta mitgestalten soll, die am 12. Juni 2027 starten soll. Über dieses neue künstlerische Team spreche ich mit Carsten Probst. Wer ist denn da in diesem künstlerischen Team?
Ja, das kuratorische Team der Documenta, kann man erstmal feststellen, besteht nun ausschließlich aus Frauen. Außer Naomi Beckwith als künstlerische Leiterin, die ja schon länger jetzt im Amt ist, sind es Carla Acevedo Yates, Romy Crawford, Mayra Rodriguez Castro und Xiaoxu Wang. Und diese 4 Neuberufenen für das kuratorische Team decken fachlich ungefähr auch das ab, was Naomi Beckwith für die nächste Documenta als Ziel formuliert hat. Also sie will zum einen, und das ist ja auch ganz wichtig, das Thema der Kunst des globalen Südens weitererzählen. Sie will es aber auch verbinden mit den Erzählungen des globalen Nordens, wie sie sagt. Das Thema des globalen Südens ist bei der Documenta seit fast 30 Jahren ganz prägend auf der Agenda und dafür steht die Kunstwissenschaftlerin Carla Acevedo Yates, die ist Expertin für zeitgenössische Kunst aus dem gesamten amerikanischen Raum, auch mit Schwerpunkt so auf Karibik, Lateinamerika, aber auch indigener Kulturen in den Vereinigten Staaten. Dafür steht aber auch Romy Crawford, die vor allem als Pädagogikprofessorin immer so alternative Formen von Geschichtsvermittlung betreibt, also zum Beispiel im Zusammenhang mit Black Culture oder mit schwarzer Kunst. Und Mayra Rodriguez Castro ist eher Schriftstellerin und Publizistin, also weniger in diesem rein wissenschaftlichen, theoretischen Bereich zuständig. Die steht für einen so feministischen Ansatz zur Kulturtheorie. Das ist Naomi Beckwith auch besonders wichtig. Und Xiaoxu Wang bringt als Kuratorin, und das ist ein anderer wichtiger Themenbereich, vor allem diese notwendige Erfahrung bei der Kuratierung sehr großer Ausstellungen mit. Also sie hat diverse Biennalen kuratiert. Sie ist sehr geübt darin, verschiedene Disziplinen und kulturelle Kontexte miteinander zu verbinden. Also eben genau das, diese Verbindung verschiedener Kulturen, das ist auch ein Ansatz, den Naomi Beckwith mit der Documenta explizit verfolgt.
Also auch da wieder eine Stärkung der Perspektiven des globalen Südens. Verrät uns das auch schon, was dann auf der nächsten Documenta zu sehen sein wird?
Ja, das verrät uns etwas. Die Auswahl verrät uns, dass alle vier Frauen, die Naomi Beckwith jetzt benannt hat als Kuratorinnen, dem Kontext und dem Selbstverständnis westlicher Kunst- oder Wissenschaftsinstitutionen entsprechen. Also das heißt Museen und den angeschlossenen Institutionen etwa für Cultural Studies. Das ist in diesem Sinn also quasi ein grundsolides Team, das entweder mit Professorinnenrang sehr viel Expertise durch einschlägige Forschung mitbringt oder auch sehr viel Erfahrung mit großen internationalen Ausstellungen oder eben wie Mayra Rodriguez Castro als Schriftstellerin und Publizistin eigentlich diesem Wissenschafts- und Kunstbereich mit eigenen Recherchen zuarbeitet. Und man kann sagen, zwei der vier benannten Arbeiten in Chicago, also der Heimatstadt von Naomi Beckwith, deren Kunstszene sie selbst schon mal so als ein Vorbild für ihre Arbeit beschrieben hat, weil sich da verschiedene Kulturen und das Publikum in der Kunst- und Musikszene traditionell sehr zwanglos mischen. Das möchte sie also auch für die Documenta wieder erreichen. Eine weitere benannte kennt sie von der Arbeit am Guggenheim in New York. Das heißt, alle sind sehr vertraut mit der westlichen Kunstwelt, mit ihren Institutionen, mit den Regeln, mit den Forschungsschwerpunkten. Sie werden also diese Forschung und diesen westlichen institutionellen Rahmen zwar thematisieren, auch kritisch thematisieren, aber eben nicht überschreiten oder mit kulturellen Konflikten überlasten. Das sind keine Aktivistinnen, alle waren professionelle Distanz. Und das ist eben auch das, was Naomi Beckwith angekündigt hatte. Es soll keine Überraschungen geben auf der nächsten Documenta. Alle Werke, die ausgestellt werden, werden von den Kuratoren gekannt. Die kuratorische Arbeit wird nicht an irgendjemanden delegiert, sondern bleibt unter der Kontrolle eines ganz kleinen, engen Teams.
Um also auch solche Schlagzeilen wie auf der Documenta 15 mit den Antisemitismusvorwürfen zu verhindern. Wie bewerten Sie denn die Auswahl dieses Kuratorinnen-Teams?
Naomi Beckwith wurde als künstlerische Leiterin gewählt, weil sie versichert hatte, es wird keine Überraschung geben. Und die Überraschung, die sie damit meint, war, dass ja auf der letzten Documenta ein großes Banner der Künstlergruppe Taring Padi mitten auf dem Friedrichsplatz in Kassel als Kunstwerk enthüllt wurde, auf dem dann unter anderem antisemitische Darstellungen zu sehen waren. Und das Kuratorinnen-Team und Ruan Grupa hatte ja damals beteuert, man habe dieses Werk ja vorher noch gar nicht gesehen gehabt. Und genau so etwas soll es natürlich auf der kommenden Documenta nicht mehr geben. Wenn ich jetzt im Vorfeld auch mit vielen Leuten aus dem Kunstbetrieb spreche, sind sie mit Naomi Beckwith ein bisschen kritisch. Sie sagen, naja, die fährt halt jetzt so einen pädagogischen, abgesicherten Modus, von dem man ja eigentlich schon nicht mehr sehr viel erwarten kann. Manche denken, dass die Documenta langweilig werden wird. Aus dem Documenta-Kreis ist aber immer wieder auch zu hören, wir sind eigentlich sehr froh, wenn die nächste Documenta ein bisschen weniger aufregend wird als die letzte, wo es ja wirklich monatelang nur noch um existenzielle Fragen der Documenta ging. Die stand ja kurz vor der Absage, vor der Auflösung sozusagen. Also man möchte etwas Ruhe hereinbringen und dafür steht natürlich auch das Versprechen von Naomi Beckwith, hier eine gewisse kuratorische Ordnung reinzubringen und genau das zeigt auch dieses Team.
Vielen Dank, Carsten Probst aus der Schweizer Natur, wenn Sie sich gefragt haben, was das für Geräusche waren. Schönen Abend.
Ja, danke. Schönen Abend.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Leipzig bekommt das schon lange geplante Freiheits- und Einheitsdenkmal. Am 9. Oktober soll im Rahmen des Lichtfestes der Grundstein gelegt werden, wie die Stiftung Friedliche Revolution mitteilte. Das Denkmal entsteht im Stadtzentrum auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz. Nach dem Siegerentwurf der Künstlerin Bea Mayer und des Architekten Michael Grzesiak wird ein weitläufiger Park gestaltet, in dem etwa 50 weiße Banner, Fahnen und Transparente aus Edelstahl aufgestellt werden. Die Stiftung hatte dazu den Wettbewerb organisiert. Es war bereits der zweite Anlauf für das Denkmal in Leipzig. Das jährlich stattfindende Lichtfest erinnert an die entscheidende Montagsdemonstration in der DDR. Am 9. Oktober 1989 gingen in Leipzig mehr als 70.000 Menschen für Demokratie, Freiheit und Bürgerrechte auf die Straße. Eine neue Welle von Buchverboten erfasst die Schulbezirke Floridas. Hunderte Titel werden zu Beginn des neuen Schuljahrs aus den Regalen von Bibliotheken und Klassenzimmern genommen. Dies sei eine ideologische Kampagne, sagte der Direktor des Büros von Pan America in Florida, Johnson, gegenüber der britischen Zeitung Guardian. Der Bundesstaat im Südosten der USA wird von den Republikanern dominiert. Seit 2021 nehmen Buchverbote in den USA rapide zu. Häufig richten sie sich gegen Autoren mit Migrationshintergrund, Schriftstellerinnen und Mitglieder der LGBTQ+-Gemeinschaft. Zu den aus den Schulregalen entfernten Büchern gehören Das Tagebuch der Anne Frank und What Girls Are Made Of von Ilana K. Arnold. Keines der Bücher wurde vom Schulbezirk offiziell geprüft und sie waren von den Eltern vor Ort nicht als potenziell unangemessen gemeldet worden. Der US-Grafikdesigner Joseph Joe Karoff, der unter anderem das 007-Logo der James-Bond-Filmreihe entworfen hat, ist tot. Er starb kurz vor seinem 104. Geburtstag in Manhattan, wie seine Söhne der New York Times mitteilten. Karoff gestaltete auch Plakate für Filme. Für den ersten Bond-Film, Dr. No, von 1962, wurde er beauftragt, ein Logo für den Briefkopf einer Pressemitteilung zu entwerfen. Daraus entwickelte er dann das Logo mit Pistole und der Zahlenfolge 007, der Lizenz zum Töten. Der deutsche Designer Thilo Debschitz war mit Carrot befreundet und erläuterte dessen Stärken heute in unserem Programm.
Auch das 007-Logo ist ja auch so ein Umgang mit Zeichen, wo die 7 dem Pistolengriff der Walter PPK entstammt. Er hat sich einfach sehr gut darauf verstanden, mit Typografie Logos zu gestalten, die wirklich sehr merkfähig waren. Das, denke ich mal, ist das, was für mich am meisten im Gedächtnis bleibt, sein Umgang mit Schrift.
Der mit 100.000 Euro dotierte Tabori-Preis geht in diesem Jahr an die Theatergruppe Pulk Fiktion. Sie setze mit ihren künstlerischen Arbeiten für junges Publikum seit Jahren Maßstäbe, formal eigenwillig, politisch wach, ästhetisch herausragend, teilte der Fonds Darstellende Künste aus der Begründung der Jury mit. Der Preis wurde begeistert vom Theater aufgenommen. Dass erstmalig ein Kinder- und Jugendtheater mit dem Preis ausgezeichnet wird, würdige den Wert der Kunst für und mit jungen Menschen, heißt es auf der Homepage von Pulk Fiktion. Der Preis sei ein Grund zu feiern, um weiter für das Recht von jungen Menschen auf ihre eigene Kunst zu kämpfen. Der Tabori-Preis gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen für die freie darstellende Kunst in Deutschland. Die in Köln ansässige Kinder- und Jugendtheatergruppe soll den Preis am 25. September in Berlin erhalten.
Auch wenn Ende des vergangenen Jahres der syrische Machthaber Assad gestürzt worden war, auch unter der Übergangsregierung hat sich Syrien noch nicht stabilisiert. Das haben zum Beispiel die Auseinandersetzungen zwischen Beduinen und Drusen in den vergangenen Wochen gezeigt. Die Regierungstruppen hatten sich da an die Seite der sunnitischen Beduinen gestellt. Aber auch die Kurden oder die Alawiten werfen der islamistischen Übergangsregierung vor, sie nicht ausreichend zu schützen. Und trotzdem sind seit dem Sturz von Assad nach Angaben des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen aus der ganzen Welt mehr als 2 Millionen syrische Geflüchtete in ihre Heimatorte zurückgekehrt. Die Aktivistin Hiba Obaid war 2015 nach Deutschland gekommen und hat hier dann in den vergangenen Jahren als Journalistin, die sie auch in Syrien schon war, weitergearbeitet. Und sie ist nicht zum Leben nach Syrien zurückgekehrt, aber im Mai war sie zu Besuch in der Stadt, in der sie aufgewachsen ist, in Aleppo. Und vor der Sendung hier bei mir im Studio. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wonach haben Sie sich denn gesehnt? Warum wollten Sie im Mai auf eigene Faust nach Aleppo fahren?
Ich wollte hingehen, damit ich meine, es gab viele Fotos in meinem Kopf und ich wollte diese Bilder nochmal klar sehen. Wie war mein Uni, wie war meine Schule, wie war unsere Gegend? Und ich wollte zum Beispiel mein Omas Grab besuchen. Ich habe es nicht besucht. Und ich wollte sie erzählen, was war los in den letzten 14 Jahren. Es gab viele emotionale Momente, aber auch als Journalistin, ich wollte auch mit Menschen reden und fragen, wie geht ihr? Wie ist es die Zukunft? Wie war das in den letzten Jahren?
Wie waren denn dann Ihre ersten Eindrücke, als Sie zurückgekommen sind nach Aleppo?
Es war schwierig. Auf dem Weg nach Aleppo habe viel geweint, viel geschrieben. Es ist alles traurig. Man sieht, wie auf dem Weg ist. Man sieht die zerstörten Häuser. Ich habe so viele auch Memories. Als ich in Syrien war, mein Opa hatte in Damaskus gewohnt und wir waren in Aleppo und ich habe ihn immer besucht. Und auf dem Weg nach Aleppo von Damaskus hatte ich immer so, diese Erinnerungen kamen zu mir, aber mit Checkpoints, Soldaten und so. Ich sage das immer, aber Syrien ist es für mich war so die Traumaland. Und da dort zu gehen, es ist nicht so einfach.
Traum oder Traumaland?
Traumaland, ja. Traumaland, Krieg und Trauma.
Mhm. Wie leben denn die Menschen dort ihren Alltag inmitten der Zerstörung, von der sie sprechen? Da gibt's ja auch nur ein paar Stunden Strom am Tag.
Ja, ich habe auch in einer Wohnung gewohnt in Aleppo und eigentlich ich wollte das füllen, nicht so in einem Hotel. Und der Strom kam 2 Stunden jede 12 Stunden. Die economical situation ist super schwierig. Am Alltag, man sieht viele Kinder auf der Straße, man sieht wie die Armut, man sieht, es ist krass geändert, Aleppo für mich. Aber trotzdem gab es auch so kleine Projekte, wo Hoffnung gibt's zu mir. Zum Beispiel, ich habe so eine Gruppe gefunden, die machen ein Projekt, heißt Al-Makan, die Nicht-Ort. Und die haben so einen Beamer mit Batterien und die zeigen Filme in der zerstörten Häuser in Aleppo. Und ich war da, ich habe einen Film da gesehen, als ich in Aleppo war. Und ich habe auch so viel geweint und so, weil ich konnte kaum glauben, dass ich bin da und ich sehe einen Film.
Welcher Film war das?
Der Film heißt Dunya, die Prinzessin in Aleppo. Es geht über so der Fluchtgeschichte von einem kleinen Mädchen und die am Ende in Kanada gelandet.
Und nehmen Sie uns mit in dieses Kino. Also Sie sagen, das war in einer Ruine. Wo war denn dann? Also dann hatten Sie eine Leinwand aufgestellt mitten in der Ruine. Und worauf saßen die Menschen?
Das Kino war in Beit Wakil Haus. Es ist ein Haus, es ist bekannt auch hier in Berlin. Es war so ein Teil von dieses Haus in Bergamo Museum in Berlin. Und ich war da und ich habe es, für mich war was für ein Zufall, Berlin und Aleppo zusammen, ja. Ich saß da, die haben so einen Wand, der okay ist und man sieht, dass es so surrounding, es ist alles so dunkel und große Steine, aber man sieht auf dem Wand die kleine Dunya, die Prinzessin von Aleppo.
Mhm. Also das heißt, Kultur ist etwas, was die Menschen praktizieren. Warum?
Ich muss sagen, Kultur jetzt in Aleppo ist ein Luxus. Wenn man keinen Strom, kein Wasser und so, ist es schwierig, an Kultur nachzudenken. Aber es gab so, ich habe so ein paar junge Leute getroffen, die waren in Europa, Kanada oder Amerika und die wollen was in Aleppo machen. Die haben ein bisschen Geld und die haben mit ihrem eigenen Geld eigentlich was gekauft und sie versuchen was zu machen, weil sie wollen zurückgehen, sie wollen dort leben und die versuchen so einen Platz zu machen, deswegen. Aber wenn ich gehe auf der Straße und ich frage die Menschen, wann habt ihr letztes Mal Kino besucht oder so, die lachen. Weil jetzt nichts funktioniert dort.
Jetzt hat der Chef der Übergangsregierung Al-Sharaa ja für September Wahlen angekündigt. Eigentlich müsste also der Wahlkampf schon laufen. Was bekommen Sie davon mit?
Eigentlich, ich habe das gelesen. Es ist, musste passieren zwischen 15. und 20. September und so. Aber ich muss sagen, dass es in der letzten Zeit, wir haben viele Sachen gesehen, damit wir jetzt diese politischen Änderungen nicht so im Ernst nehmen. Zum Beispiel in den letzten Monaten mehr als 1000 Menschen in Sueda getötet. Auch in Latakia, Homs, Tartus, überall die aktuelle, also die Lage ist ungespannt. Und deswegen die politische Situation ist es schwierig zu folgen, weil jeden Tag gibt es was Neues, ja.
Das heißt, glauben Sie, dass die Wahlen stattfinden? Und wenn sie stattfinden sollten, wie frei werden die denn überhaupt sein? Denn also wir haben ja gerade jetzt schon die Auseinandersetzung angesprochen zwischen Beduinen und den Drusen und den Alawiten, wo sich die Übergangsregierung jetzt auf die Seite der Beduinen gestellt hatte. Und Al-Sharaa ist dafür, hat ja gerade gestern, glaube ich, gesagt, nach einem Treffen, dass er für eine Zentralregierung ist, die Minderheiten aber so ein föderales System fordern. Mhm. Das heißt, was kann denn da überhaupt bei rauskommen?
Ich weiß nicht und ich habe richtig keine Ahnung, wie wird das laufen, weil, wie ich gesagt habe, I don't trust die neue Regierung. Ich habe viel gesehen in den letzten Monaten und ich glaube, viele Surer und Surerinnen, die haben Hoffnung nach dem Sturz des Assad, aber jetzt nicht mehr.
Aus Deutschland sind bis Ende Juli 1337 Syrerinnen und Syrer zurückgekehrt nach Syrien. Was hören Sie denn aus der syrischen Community hier in Deutschland? Wie planen Geflüchtete ihre Zukunft, hier oder dort?
Als ich da war, ich habe so ein paar Leute gesehen und interviewt auch, die wollen zurück nach Syrien. Aber ich muss sagen, dass es die Menschen, die haben eigentlich so, ihre Haus ist nicht so komplett zerstört oder die haben ein bisschen so Geld, damit sie von Anfang auch so anfangen. Aber viele Menschen auch, die leben bis jetzt in Atme-Camps in Türkei oder in Lebanon und so und die wollen zurückgehen. Aber wie kann man jetzt zurückgehen, wenn man kein Haus hat? Deswegen, also zurückzugehen, es ist auch ein Luxus. Es ist nicht für jeder, weil die aktuelle Lage, es ist immer noch ungespannt. Viele Kidnapping, viele Toten, viele Kriege und so. Und auch, es gibt kein Geld und es gibt keine Jobs und ja.
Keine Wirtschaft.
Ja, genau.
Vielen Dank für den Besuch, Hiba Obeid.
Danke für das Gespräch.
Gestern haben wir hier in unserer Sommerserie über Bibliotheken schon über die Zentralbibliothek Oodi in Helsinki berichtet, weil sie ein architektonisches Kunststück ausschließlich aus Stahl und Holz ist, aber auch ein Ort für alle. Aber damit ist die Bibliothek Oodi überhaupt keine Ausnahme in Finnland, denn dort scheinen Bibliotheken begriffen zu haben, dass Gesellschaften Orte brauchen, um sich zu begegnen, zu reden und auch vieles andere da machen zu können, was gar nichts mit Büchern zu tun hat, wofür Bücher in Regalen aber ein super Rahmen sind. Über weitere finnische Bibliotheken fern der Hauptstadt und über deren Ansätze im letzten Teil unserer Serie über Bibliotheken als Zukunftsorte jetzt mehr von Gunnar Köhne.
Nina Sippola muss beim Rundgang immer wieder Plastikwannen voller Bücher umkurven. Ein Teil der Einrichtung ist hinter Abdeckplanen versteckt. Die Zentralbibliothek der nordfinnischen Stadt Rovaniemi werde nach 60 Jahren generalsaniert, entschuldigt sich Direktorin Sippola. Aber die außergewöhnliche Schönheit dieser vom finnischen Meister Alvar Aalto 1965 entworfenen Bibliothek wird selbst im Baustellenzustand deutlich. Kreisrunde Oberlichter erhellen den Hauptraum, die Lesesaalinsel ist eine halbe Treppe nach unten versenkt. Man möchte allein schon um der Architektur willen hierher kommen und Sipola hätte gar nichts dagegen. Schließlich wollen Finnlands Bibliotheken mehr sein als Orte der Bücher und des Wissens, sagt sie und zeigt auf die Musikabteilung. Hier finden auch regelmäßig Veranstaltungen und kleine Konzerte statt. Musiker oder Bands stellen ihre Musik und Texte vor und berichten von ihrem Werdegang. Weiter hinten haben wir auch Seminarräume, die jeder für eigene Veranstaltungen oder Treffen buchen kann. Das muss gar nichts mit Büchern oder der Bibliothek zu tun haben. Landesweit besonders begehrt waren im vergangenen Jahr Kinder- und Jugendbücher. In Rovaniemi lag die Kinderbuchautorin Aino Haavokainen mit ihrer auch in Deutschland beliebten Tatu und Patu-Serie vorn, berichtet Nina Sipola. Wir hatten fast 460.000 Ausleihen in der Kinder- und Jugendbuchabteilung. Das ist enorm. Wir arbeiten viel mit Kindergärten und Schulen zusammen. Die werden regelmäßig von unseren Bibliothekarinnen besucht. Wir bringen dann Bücher mit, die wir Lehrern und Schülern empfehlen. Dieses Angebot kommt gut an. Schließlich haben Schule und Bibliothek das gemeinsame Interesse, die Lesefähigkeiten der Kinder zu fördern. Rovaniemi hat nur 65.000 Einwohner, aber außer der Hauptbibliothek in der Innenstadt gibt es drei weitere Stadtteilbibliotheken. Das gute Angebot sei eines der Geheimnisse des finnischen Bibliothekserfolgs, meint Sipola. In jeder Bibliothek im Land, egal wo, können Sie die gleichen Leistungen erwarten. Jedes Buch wird ihnen besorgt. Die Nutzer können in Helsinki dieselben Filme online ausleihen wie in der Provinz. Ich glaube, das ist das Beste am finnischen Modell. Finnische Bibliotheken wollen Orte der Begegnung sein, so etwas wie kommunale Wohnzimmer. Wie das konkret aussieht, lässt sich 200 Kilometer östlich von Rovaniemi in dem 3000-Seelen-Nest Salla an der russischen Grenze beobachten. Die dortige Bibliothek steht den Nutzern 24 Stunden zur Verfügung. Sie können die Tür mit ihrer Mitgliedskarte öffnen. Man kann Fahrräder oder Tennisschläger mieten oder einen Karaoke-Kurs besuchen, berichtet die Bibliothekarin Suvi Seppele stolz. Manchmal kommen ältere Leute herein, die Probleme mit einer App auf ihrem Handy haben. Und dann versuchen wir zu helfen, auch wenn das mit Büchern oder Zeitungen gar nichts zu tun hat. Und häufig, so die Bibliothekarin, bleiben die Herrschaften dann noch für einen Kaffee und schauen sich um. In Salla ist die Bücherei längst ein Treffpunkt für alle. In der Ausleihe laufen gerade Bücher über die Wildjagdgut, bald beginnt die Jagdsaison. In der bibliothekseigenen Garage steht ein kleiner Bücherbus, mit dem die umliegenden Siedlungen versorgt werden. Mit dem zweiten Fahrzeug, einem PKW, werden Buchbestellungen gleich nach Hause geliefert. Finnlands Bibliotheken legen sich für ihre Nutzer ins Zeug. Aber eben nicht nur für die, sagt Salas Bibliothekarin Suvi Seppele. Natürlich bleiben die Bücher unser Kerngeschäft. Aber wir wollen mit unseren Angeboten auch die Nichtleser ansprechen. Die kommen dann auch gerne in unsere Bibliothek.
Gunnar Köhne über den Boom der finnischen Bibliotheken. Und der finnische Präsident ist gerade auch im Weißen Haus. Was er erreicht hat beim Gipfel zum Krieg in der Ukraine, das steht dann morgen wahrscheinlich noch nicht in den Zeitungen, weil die sind jetzt schon langsam gedruckt. Und was da besprochen wird in den Feuilletons, das weiß Charlotte Weinreich.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Franz Kafka war vieles, auch ein Vegetarier und Selbstoptimierer. Darüber spricht der Literaturkritiker Dennis Scheck im Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Zusammen mit der Ärztin Eva Gritzmann hat er gerade Kafkas Kochbuch herausgegeben. Kafka am Herd als früher Influencer eines grünen Lifestyles, fragt die SZ. Und Dennis Scheck erzählt, der Schlüssel für seine Ernährungsweise liegt für uns darin, dass Kafkas Großvater Metzger war, jüdischer Schlachter. Kafka schreibt einmal, ich muss so viel Fleisch nicht essen, als er geschlachtet hat. Eine unglaubliche Formulierung der Vorstellung eines karmischen Ausgleichs. Kafka hat übrigens nicht selbst gekocht, sondern kochen lassen. Scheck erklärt auch, warum er Kafka einen Selbstoptimierer nennt. Kafka hat bei geöffnetem Fenster Morgengymnastik gemacht. Heute wäre er ganz sicher Mitglied in einem Gym und hätte wahrscheinlich einen Personal Trainer. Was Scheck besonders gut an Kafka gefällt? Dass dem Schriftsteller eigentlich jeder lieb gewesen sei, der nicht so viel Gewese ums Essen macht. Kafka habe mit seinem Vegetarismus nicht missionieren wollen. Apropos Essen und Missionieren. In der Welt erzählt der Rapper Ghostface Killer, ich ernähre um die 1000 Menschen. Er meint damit nicht seine Musik als geistige Nahrung, sondern tatsächlich Essensspenden. Ich verschenke die meisten Sachen, die in meinem Schrank sind, weil ich zu viel habe. Ich gebe es jemandem, der es gerade braucht, um Gott ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Er hat mich auf diese Erde geschickt, um anderen zu helfen. Anfang der 90er war Ghostface Killer Gründungsmitglied der legendären Hip-Hop-Gruppe Wu-Tang Clan. Die Welt beschreibt ihn als Meister des surrealistischen Hip-Hop-Storytellings. Heute ist er 55 Jahre alt und bringt sein 13. Soloalbum raus. Angesprochen auf die Sehnsucht nach den alten Zeiten, die bei seiner neuen Platte durchklingt, meint Ghostface, ich sage nicht, dass alles gut war, aber heute folgen alle nur noch den motherfucking sozialen Medien. Wo er recht hat. Über die sogenannten sozialen Medien schreibt auch die CDU-Politikerin Bettina M. Wiesmann in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Genauer gesagt geht es um die Forderung einiger Politiker, Kindern und Jugendlichen bis 16 Jahre die Nutzung von Social Media zu verbieten. Wiesmann macht schon in der Überschrift deutlich, dass sie von Verboten nichts hält, obwohl die Gefahren offensichtlich sind. Die nachgewiesene Zunahme von Depressionen, Essstörungen und Sozialphobien in dieser Altersgruppe spricht für sich. Dennoch argumentiert die Autorin, auch Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf digitale Teilhabe. Ein wichtiger Teil des Weltwissens wird heute nicht mehr durch Naturerkundungen vor Ort erworben und die digitale Dimension von Jugendkultur ist schlicht Fakt. Und wie finden junge Menschen dann den Weg zur digitalen Souveränität? Erziehung und Bildung, heißt es in der FAZ. Zum Schluss noch eine Leseempfehlung. In der Taz beschäftigt sich Rosa Lange mit einer Seite der Revolutionärin Rosa Luxemburg, die wenigen bekannt sein dürfte. Ihre Leidenschaft für die Botanik und das Sammeln und Trocknen von Blättern und Blüten. Die Präzision, mit der sie ihre Funde katalogisierte, die Sorgfalt, mit der sie Farbnuancen korrigierte, wenn etwa Violett durch Lila ersetzt wird, zeugen von einem wachen Blick für das Unscheinbare und einer lebenslangen Auseinandersetzung mit der Natur, beschreibt Lange das Herbarium von Rosa Luxemburg. Besonders schön ist ein Zitat aus einem Brief, den die Politikerin aus dem Gefängnis an eine Freundin schrieb. Innerlich fühle ich mich in so einem Stückchen Garten wie hier oder im Feld unter Hummeln und Gras viel mehr in meiner Heimat als auf einem Parteitag. Ihnen kann ich ja wohl das alles sagen. Sie werden nicht gleich Verrat am Sozialismus wittern.
Die Kulturpresseschau von Charlotte Weinreich. Ich bin Vivian Perkovic. Tschüss.